Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Ein Leben in Freiheit. Ein Buch über Leonard Peltier, der über 40 Jahren unschuldig verurteilt und inhaftiert ist. Es wird vorgestellt im folgenden Interview von Radio Korax Halle mit Michael Koch vom Verein Toccata, einem der Autoren des Buches.
Nun zu dem Buch Ein Leben für die Freiheit, Leonard Peltier und der indianische Widerstand. Geschrieben wurde das Buch von Michael Koch und Michael Schiffmann. Sie sind beide beim Verein Toccata der Leonard Peltier Supportgruppe Rhein-Main tätig und aktiv. Sie engagieren sich seit 16 Jahren ungefähr für die Freilassung von Leonard Peltier. Und dieses Buch hat 413 Seiten und ist bepackt mit Informationen über Leonard Peltier natürlich, über seinen Fall, über die Prozesse, über den Versuch, neue Prozesse aufzurollen, beziehungsweise nachdem das nicht mehr möglich war, ihn irgendwie frei zu bekommen. Und mittlerweile gibt es ja nur diese Möglichkeit der Begnadigung des amerikanischen Präsidenten. Wir hoffen auf Barack Obama und wir wissen ja nicht, was nach Barack Obama kommt. Also wird dieses Jahr ganz viel Wert darauf gelegt, nochmal aktiv zu werden für Leonard Peltier und diesen Fall vor allen Dingen in die Öffentlichkeit zu bringen. Die Kapitel, das sind ungefähr 8 Kapitel in dem Buch, zeigen wie gesagt einen Verlauf des Lebens von Leonard Peltier, von der Kindheit, Jugend, von seiner Politisierung, vom Leben allgemein in den Reservaten, vom Leben auf Pine Ridge, der Reservation, die in den 60er, 70er Jahren ganz viele Aktivitäten vom American Indian Movement erfahren hatte, wo auch der Zwischenfall in Oklala passierte auf der Jumping Bull Ranch, was dann wieder in der Verhaftung und Verurteilung von Leonard Peltier mündete. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Leonard Peltier ist seit 1977 im Gefängnis, wurde zweimal zu lebenslänglich verurteilt, weil er 2 FBI-Agenten erschossen haben soll. Das konnte anhand von offiziellen Beweisen nicht wirklich bewiesen werden, beziehungsweise wurde sogar bewiesen, dass aus seiner Waffe die Kugel nicht stammen, die die FBI-Agenten getötet haben. Der Prozess damals lief mit bestochenen Zeugen, war ein sehr manipulierter Prozess. Der konnte nie wieder aufgerollt werden und wie gesagt, nur die Begnadigung des US-amerikanischen Präsidenten bringt den mittlerweile seit 40 Jahren unschuldig in Haft gefangenen Leonard Peltier eventuell wieder raus. Er ist bzw. wird jetzt in diesem Jahr 72 Jahre alt und ja, gesundheitlich geht es ihm auch nicht so besonders. Zu dem Gespräch mit Michael Koch. Ich habe mich natürlich schon sehr beschäftigt damit, wie dieses Buch zustande gekommen ist und wollte vor allen Dingen wissen, warum hier so viel Hintergrundmaterial mit drin steckt. Dazu jetzt Michael Koch.
Bei der Überlegung, so aufzubauen, war ja schon der Gedanke leitend, wie soll man denn eigentlich eine Tat verstehen oder einen Vorwurf verstehen, wenn er völlig aus Kontexten herausgelöst ist. Mhm. Und das kann man weder die Zwischenfälle kann man verstehen, wenn man nicht die Kontexte kennt. Man kann auch nicht dann die, ich sag einmal, auch massive Verteidigung oder Gegenwehr sich erklären, wenn man nicht die Vorgeschichte kennt. Und die Vorgeschichte war damals halt die ganz aktuelle, die aber natürlich immer wieder die Wunden aufgerissen hat der historischen Vorgeschichte.
Mhm. Also das letzte Buch, was mir so im Kopf ist, was so umfassend berichtet hatte, allgemein über die Situation von der Besiedlung Amerikas bis heute, das war Wunden der Freiheit, ne? Von Klaus Biegert.
Ja, richtig.
Und das ist ja jetzt aber auch schon eine Weile her. Also wann entstand überhaupt die Idee zu eurem Buch?
Die Idee zu unserem Buch war ja nun gar nicht unsere Idee, sondern es war eine Anfrage eines Verlages gewesen, der eine Buchreihe herausgibt, die heißt Bibliothek des Widerstands, und in diesem Format sollte dann ein Buch über Lynna Peltier und das American Indian Movement und die indianische Protest- und Widerstandsbewegung erscheinen. Und von diesem Verlag sind 2011 Michael Schiffmann und ich angefragt worden. Mhm. Und dann haben wir auch dort 2011 bereits bei der Buchmesse in Frankfurt ein Exposé vorgelegt und stehen das sozusagen als Vorschlag, wie wir das Ganze gliedern würden. Abgegeben. Das wurde dann natürlich irgendwann noch einmal modifiziert. Es sind Dinge weggefallen und es sind Dinge dazugekommen.
Mhm. Der Michael Schiffmann und du, seid ihr von Anfang an, beziehungsweise seit welchem Jahr für Peltier aktiv?
Michael Schiffmann ist sehr stark in dem Fall des politischen Gefangenen Mumia Abu-Jamal aktiv, mhm, und hat in diesem Kontext Bücher übersetzt und auch mit verfasst, unter anderem auch in dem besagten Verlag, also das ist der Leica Verlag, der Bibliothek des Widerstands, da hat er auch ein Band über Mumia Abu-Jamal mit verfasst und ist aber auch kennt sich auch in der ganzen Geschichte aus, des COINTELPRO, also dieser FBI-Strategien zur Auflösung sozialer Bewegungen, ist engagiert in den Kontexten von Kampagnen gegen die Todesstrafe. Und da gab es einfach, bevor wir uns kannten, die inhaltlichen Berührungspunkte, denn als wir uns 2000 mit unserem Verein aufgemacht haben, haben wir sofort schon eine Unterschriftenliste für Mumia Abu-Jamal ebenfalls aufgebaut und wir waren, bevor es überhaupt unseren Verein gab, auch in dem Fall schon engagiert gewesen. Und als wir dann eine gemeinsame Demonstration in Frankfurt geplant haben, dann hatte ich die seinerzeit zusammen mit Michael Schiffmann geplant. Das war dann praktisch so unser Zusammenkommen.
Mhm. Ihr habt ja unheimlich viele Aktivitäten gehabt für Lennart Peltier. Und kannst du uns vielleicht einen Unterschied sagen von heutigen Aktivitäten, von der Resonanz der Besucher eurer Veranstaltungen, also Unterschiede zwischen 2000, 2001 und heute?
Das ist eine spannende Frage, weil die bringt mich jetzt wirklich ins Grübeln. Also erst einmal ganz eine subjektive Einschätzung, nämlich über mich selbst, ist, dass ich natürlich in dem Anfang auch noch mit viel mehr, ungetrübter Hoffnung in diese Kampagnenarbeit gegangen bin, Vorträge gehalten habe. Im Laufe der Zeit wurden natürlich auch die Wissensbestände, die man sich erworben hat, immer komplexer. Wir hatten immer mehr Kontakte, auch ins indianische Amerika, waren immer mehr auch drüben. Mhm. Also im Prinzip fast jedes Jahr, manchmal jedes Jahr zwei, dreimal. Und dann kriegt man halt auf einmal so ein doch immer mehr umfassenderes Bild. Was bezogen auf die Besucher zu sagen ist, am Anfang war das in der sogenannten alten Bundesrepublik war das Thema Native Americans irgendwo sehr weit in den Hintergrund getreten. Das hatte eine Aktualität in den 70er Jahren mit dem Aufflammen des indianischen Protests bis in die 80er Jahre herein zum Beginn der Umweltbewegung, der militanten Umweltbewegung. Bei Konflikten rund um die Startbahn West am Frankfurter Flughafen hatten wir sehr häufig Leute aus den USA, aus indianischen Völkern. Floyd Westerman war da und hat ein Mutmachkonzert gegeben, mhm, und so weiter. Aber dann war dieses Thema auch sehr weit in den Hintergrund gedrungen. Und als wir 2001 anfingen, war das erstmal wieder so wie, wir mussten erstmal wieder so ein Terrain aufbrechen. Hatte aber auch ausgelöst, dass einige Leute sich erinnerten oder einige da noch nie was zu tun gehabt haben und dementsprechend einfach mal so vorbeikamen und geschnuppert haben. Also die Veranstaltung war eigentlich immer so mittelgut besucht, 30, 40 Leute, egal wo wir das durchgeführt haben, in vielen Städten. Mhm. Das hat dann nochmal eine andere Dimension genommen ab der zweiten Dekade, dieses, also jetzt ab 2010, 11 herum, hat unsere Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen, also sprich Zapatisten, Mumia, Abu Jamal, Kampagnen gegen Todesstrafe, aber auch Anti-Atom-Aktionen, weil wir uns dann ganz klar positioniert haben, dass die Indigenen weltweit auch eigentlich die Hauptopfer des Abbaus von Uran sind, hat uns in, ja, ich würde mal sagen, sehr produktives Netzwerk gebracht, sodass uns vor allem Veranstalter aus ganz anderen sozialen Bewegungen in eine Großzahl deutscher Großstädte eingeladen hat, um dort auch über Lennart Peltier zu reden. Und dann haben dort ganz andere Szenen dazu mobilisiert. Und das hat zu einer Verschränkung geführt, die bis heute nachwirkt. Das heißt, wir haben oftmals Anfragen von Hamburg, Berlin, Nürnberg, wie auch immer, von ganz anderen Gruppen. Und dann kommen zwischen 50 bis 100 Leute und dann ist so eine Veranstaltung manchmal 4 Stunden lang. Also ich referiere dann 1,5 bis 2, zeige noch Dia-Filmausschnitte, eventuell mit über Skype noch ein Gespräch mit den USA live und dann gibt es nochmal 1-2 Stunden Nachfragen und Diskussionen. Das ist eine ganz neue Dimension geworden. Mhm. Und davon glaube ich, profitiert einfach auch die Kampagne für Lennart Peltier, weil sie ganz viel mehr, also viel mehr Leute dadurch erreicht hat, als wenn sie nur so eine Ein-Punkt-Bewegung gewesen wäre. Setzt allerdings auch voraus, dass wir uns solidarisch mit anderen erklären, also als zum Beispiel hier kurdische Studenten einen Infostand in Frankfurt hatten und sich sehr stark durch salafistische durch Salafisten bedroht gefühlt haben, sind wir auch hingegangen und haben uns demonstrativ mit an den kurdischen Stand gestellt, um einfach auch unsere Solidarität zu zeigen. Das führt aber wiederum dazu, dass kurdische Gruppen, speziell Referenten zu Peltier und Mumia Abu Jamal, auf ein riesiges Fest eingeladen haben, wo wir vor über 1000 Leuten gesprochen haben. Ja, also das hat einen Ausweitungseffekt gehabt. Der war in den ersten Jahren so erstmal noch nicht. Da waren wir halt so, naja, was ist das denn eigentlich? Da wird man erstmal beschnuppert. Das hat sich sicherlich also dahingehend verändert. Und mittlerweile ist es, sage ich mal, so auf dieser Ebene geblieben. Es gibt kleinere Aktionen, es gibt größere Aktionen. Vorträge laufen immer sehr gut, Demonstrationen, Mahnwachen sind ein Minoritätengeschäft.
Ja, und das Buch, meinst du, das wird jetzt noch vielleicht mal ein paar Leser bzw. Leute erreichen, die mit der Geschichte noch nicht so viel anfangen können?
Ein Motiv mit sich auf die Anfrage des Verlags seinerzeit. Jetzt ist das Buch ja bei dem Traumfinger Verlag erschienen, dem wir auch sehr danken, dass er auch, ich sag mal, durchaus dieses ökonomische Risiko eingegangen ist, aber sich bewusst hinter die Wichtigkeit des Anliegens gestellt hat, das als eine Chance auch zu sehen, über den Fall Peltier auch auf die Geschichte der Native Americans oder Indigener hinzuweisen, als auch auf deren aktuelle Situation. Mhm. Wir hoffen das. Wir hoffen, dass wir damit Menschen erreichen, die sich in die laufenden Kampagnen jetzt auch irgendwie noch mit einklinken zur Begnadigung Peltiers beim Amtswechsel Obama. Wir haben da parallel auch gerade so eine Art Postkartenaktion laufen, wie das die Gesellschaft für bedrohte Völker und andere Gruppen auch haben. Und die Nachfragen, die wir auch aus anderen europäischen Ländern bekommen, also speziell Österreich, Schweiz, nach solchen Postkarten, die wir dann zu Hunderten dorthin auch verschicken. Und dadurch auf einmal wieder wir mitkriegen, auf einmal kriegen wir auch Anfragen, ob wir nicht Bücher dorthin verschicken, zeigt, also ein bisschen wirkt es schon.
Shake all that tell me we're leaving one at a time, broken from my unity, unsure of who's left behind. Voices fill the space in me,
no chance to say our goodbyes, slipping through your memory, to dance alone in the sky, dance alone in the sky. When will I see you again, my friend? I don't know where to start. When will I see you again? Will I see you?
Ich habe mir gestern die DVD angeschaut und auch diese Kampagnen, die zwei Filme, die da mit dranhängen. Das sind ja unheimlich viele Prominente bisher gewesen, die sich auch für Leonard Peltier einsetzen wollten bzw. eingesetzt haben. Es gibt unheimlich viele Unterschriften, die für seine Begnadigung werben. Was muss denn passieren, damit das endlich mal vollstreckt wird? Beziehungsweise steht ja auch im Buch, dass Obama sozusagen jederzeit die Begnadigung aussprechen könnte, also nicht nur zum Ende seiner Amtszeit hin.
Wobei das natürlich immer ein klassisches Format ist, immer zu Ende einer Amtszeit. Das hätte er schon zu Ende der ersten Amtszeit machen können. Da gab es seinerzeit zumindest bei Leuten wie Dennis Banks schon Hoffnung, dass es da erfolgen würde. Also ich hatte 2012 mit Dennis Banks von Stuttgart ein längeres Gespräch und auch dann im Mai drauf in Rapid City. Da war eigentlich so recht große Hoffnung, dass das durch Obama erfolgt, aber dann doch gesagt hat, wenn nicht dann zum Ende der zweiten Amtszeit. Dabei habe ich immer schon ein bisschen die Luft angehalten, weil ich gesagt habe, ja mein Gott, das sind dann noch 6 Jahre oder so. Ja. Man muss sich vorstellen, dann muss die ein Mensch, der schon so viele Jahre unter auch teilweise sehr schlimmen Bedingungen inhaftiert ist, das kann man hier ganz gerade, finde ich, aus den Dokumenten im Anhang halt gut herauslesen, die beiden Statements zum Todeshasten von Peltier und von Robert Wilson oder auch Standing Deer genannt. Mhm. Ja, also wer sich diese Dinge einfach durchliest, die Menschen in diesen Anstalten gehalten werden, dann macht man gar nicht drüber nachdenken, dass ein Mensch dann noch vielleicht 3 oder 4 Jahre auf die Ende einer Legislaturperiode hoffen soll.
Mhm. Mhm.
Also es ist natürlich schon auch eine richtige Frage. Es gibt kaum weltweit eine solche prominenten Kampagne für politischen Gefangenen. Sicherlich bei Mumia Abu-Jamal ist es auch nicht schon wenig, aber also Peltier hat ein solch breites Spektrum aus dem gesamten Bereich, ich sag mal, moderner Musik, Rockmusik, Hip-Hop-Musik, von Schauspielern, von Modemachern, von Nobelpreisträgern, das ist ja Wissenschaftlern, Religionsvertretern, das ist ja ein solch riesiges Spektrum, das aber allen anscheinend an irgendeiner Teflonschicht der amerikanischen Politik und Justiz abzuperlen scheint.
Hm.
Und das ist natürlich schon sehr, sehr erstaunlich. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war das Jahr 2002 oder 2003, als in Europa über Belgien das International Peltier Forum aufgebaut wurde. Und da haben wir auch ganz viele sogenannte VIPs, also Very Important Persons, unterschrieben und auch ihr Bild gezeigt. Die Liste ist immer länger und länger und länger geworden, so wie die Zahl der Leute mit Unterschriften immer weiter wächst und wächst, aber es scheint nicht wirklich zu beeindrucken.
Das spricht ja dann auch dafür, dass er wirklich ein politischer Gefangener ist und büßen muss für etwas, was er nicht begangen hat. Ja,
es zeigt halt auch natürlich so nach außen, dass man sich nicht beeindrucken lässt durch externe Versuche der Einmischung, weil es haben ja nun auch das Europäische Parlament, das belgische Parlament, es haben so viele auch politische, ich sage einmal unverdächtig, Gremien sich einfach für Peltier eingesetzt. Das ist nicht neu in der Geschichte der USA, wenn man die Kampagne um die beiden Arbeiter, Sacco und Manchetti, wenn man auf die zurückgreift, die trotz weltweiter Proteste mit Millionen Menschen auf den Straßen in allen Teilen der Welt trotzdem dann hingerichtet wurden. Ja, es scheint dann doch immer wieder abzuperlen. Das ist natürlich trotz allem wird es weiterhin wichtig bleiben, diese Kampagnen fortzuführen, weil sie sind Mehrfaches zugleich. Sie sind erst einmal natürlich auch ein Werbeträger, um die noch nicht informierte oder nur halb informierte Öffentlichkeit aufzuklären. Oh, da ist so ein Promi, der setzt sich für jemanden ein, da gucke ich vielleicht doch mal nach. Das ist schon mal ein Effekt. Der zweite Effekt ist auch, dass die natürlich schon einen Bekanntheitsgrad haben, der zumindest bestimmte Leute in der Politik oder sowas nicht völlig kalt lässt. Das ganz Wesentliche ist, dass es natürlich auch Leonard Peltier in der Haft zeigt, der ist nicht vergessen. Ich habe das immer so auch schon in früheren Beiträgen als sogenanntes Überlebensmittel oder Soul Food bezeichnet für Menschen, die ansonsten völlig isoliert sind. Woher sollen die eigentlich ihre ewige Kraft beziehen, um all diesen Stress und diese Handlungen und Ungerechtigkeiten standzuhalten? Da sind auch das Wissen, dass immer wieder Tausende von Unterschriften kommen, dass immer wieder neue Prominente sich einklinken in die Kampagnen. Das ist für den Peltier sicherlich auch was ganz, ganz Wichtiges. Das hat er ja auch gesagt und auch in vielen Statements immer wieder betont und auch uns gegenüber. Und es zeigt natürlich auch der Justizverwaltung, dass es ihnen nicht gelungen ist, den Mann vergessen zu machen.
Ihr steht im Kontakt mit Leonard Peltier. Er hat hier ein Grußwort auch geschrieben für euer Buch, was ich sehr beeindruckend fand. Wie ist es jetzt zurzeit? Wie geht es ihm? Kann er Besuch empfangen? Wie geht es diesen gesundheitlichen Bedingungen?
Also die letzte Information, die ich jetzt einfach hatte, also wir stehen mit ihm in Kontakt. Das heißt, wir können ihm per E-Mail schreiben mittlerweile und er kann auch antworten per E-Mail. Aber das war jetzt auch während der Anfangsphase, so sag mal kurz vor Druckbeginn und noch kurz danach, war das sehr, sehr regelmäßig. Im Moment ist das auch aufgrund anderer Dinge, die mit der, ich sag einmal, mit den Fragen der Reorganisation seiner Unterstützerarbeit in den USA zu tun haben, die ihn eigentlich auch sehr stark fordern im Moment, ist das ein bisschen weniger, aber wir haben halt jetzt den Zugang, das ist auch sehr wichtig. Gesundheitlich hat er diese Erweiterung der Bauchschlagader, die sehr gefährlich sein kann. Man kann damit lange leben, weil es oftmals gar nicht erkannt wird. Aber diese Bauchschlagader kann auch jederzeit platzen, reißen. Und bis das dann bemerkt würde, ist die Gefahr des innerlichen Verblutens doch extrem hoch. Eine Operation wäre mit 96-98% mit Erfolg gekennzeichnet. Aber man hat ihnen gesagt, die Vergrößerung, diese Aussackung der Bauchschlagader sei noch nicht lebensbedrohlich groß genug. Und als Hochsicherheitstraktgefangener würde er erst dann operiert werden. auch 5 cm breit. Momentan ist sie etwas über 2 cm breit. Wenn ich manchmal meine zynischen Minuten habe, sage ich, das ist, so kann man auch Todesstrafe praktizieren.
Was wünschst du dir denn für die nächsten Wochen und Monaten für eure nächste Unterstützerarbeit, Michael?
Ja, was wünsche ich mir? Es sind mehrere Dinge. Also ich wünsche, dass es ist ja nach wie vor doch auch eine überschaubare Gruppe, die direkt in unserem Verein oder auch in anderen Gremien arbeitet, die Gesellschaft für bedrohte Völker, Amnesty International etc., die sich dann auch immer wieder für Linda Peltier einsetzen. Ich wünsche mir, dass einfach die Zusammenarbeit mit diesen Gruppen sich auch in der nächsten Zeit intensiviert, genauso wie aber auch mit die Zusammenarbeit mit Gruppen. Wir wissen das, dass manche Gruppen nicht miteinander zusammenarbeiten können. Die einen bezeichnen sich als NGOs, die anderen bezeichnen sich als soziale Bewegungen und weitere sogar als sozialrevolutionäre Bewegungen. Wir wünschen uns, dass wir vor allem ganz viele unterschiedliche Akteure zusammenbinden können für die für uns absehbare Hochphase jetzt der nächsten Kampagnen. Und die werden nach den Sommerferien, wird das richtig anziehen, weil dann im November ja dann die Präsidentschaftswahlen in den USA sind, November oder Dezember, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau das Datum. Und bis dahin gilt es wirklich sehr viel Öffentlichkeit herzustellen und wir hoffen, dass uns das gelingt. Wir hoffen, dass das Buch dazu einen Beitrag, einen bescheidenen leistet, vielleicht auch einen weniger bescheidenen Beitrag. Und das ist halt, das ist auch ein ganz persönlicher Wunsch, dass es viele Leser findet und dass wir ein durchaus auch kritisches Feedback bekommen. Denn sollte es jemals zu einer zweiten Auflage kommen, habe ich schon einige von Verbesserungsvorschlägen, also von ein paar stilistischen, aber auch von ein paar anderen kleinen Fehlern. Wobei ich aber letztendlich sagen will, wir sind mit dem Buch von der Ernsthaftigkeit und Seriosität sind wir eigentlich überzeugt. Da haben wir wirklich auch lange und ausgiebig recherchiert und es ist ja auch sehr gut nochmal lektoriert worden von Monika Seiler als Fachfrau, also so, dass wir denken, wir sind da ganz gut aufgestellt mit dem Buch. Mhm. Ja, und wir hoffen natürlich, dass sich diese Arbeit irgendwann, die wir da seit, also unsere Verein seit 16 Jahren da hat, dass sich der irgendwie sowohl von der Man- and Women-Power als auch finanziell auf mehr Schultern verteilt. Ja, weil das ist manchmal an der Grenze der Belastbarkeit.
Okay, Michael, das war's dann erstmal für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. Ja, wir bleiben in Kontakt.
Mhm. Ja? Machen wir.
Ich gut. Danke dir, liebe
ich
Grüße.
Danke auch. Mache ich. Jawohl. Tschüss.
Tschüss, Michael. Tschüss. Tschüss.
Ich hatte noch ganz vergessen zu erwähnen, dass in diesem Buch Ein Leben für die Freiheit auch noch eine DVD steckt mit 2 tollen Dokumentationen, und zwar von Klaus Biegert, I Am the Indian Voice, über den Fall Leonard Peltier und über Dennis Banks vom American Indian Movement, der Dokumentarfilm A Good Day to Die. Über Dennis Banks haben wir 2012 berichtet, auch über diese Dokumentation und sogar mit den Regisseuren sprechen können. Wenn ihr Interesse daran habt, das Interview nachzuhören, dann geht bitte auf www.freieradios.net, geht in Suche, sucht Dennis Banks oder Indigene oder Mara Stern und dann werdet ihr auf diese Dokumentation, auf das Interview kommen. Wenn ihr euch interessiert für die Arbeit der Leonard Peltier Support Gruppe Rhein-Main, dann geht bitte auf die Webseite www.leonardpeltier.de. Dort findet ihr alle Infos zu Leonard Peltier selbst und zu den nächsten Veranstaltungen. Über diese Website könnt ihr auch das Buch bestellen oder auf der Webseite des Verlages, und zwar des Traumfänger Verlages von Kerstin Kröper. Wir werden jedenfalls über einige der Veranstaltungen der Leonard Peltier Support Gruppe Rhein-Main im Rahmen dieser Sendung berichten. Das erste Mal wahrscheinlich schon im Juni.
In Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview von Radio Korax Halle zu dem Buch Ein Leben für die Freiheit über Leonard Peltier.